Fotopodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zum Fotopodcast. Heute wieder mal in kleinerer Besetzung mit dem Stefan.
Hallo.
Und mir, dem Marek. Ja, wollen wir noch ein bisschen Weihnachtslieder singen? Jingle Bells, Jingle Bells.
Das brauchen wir keinem zumuten.
Also der Adventskranz brennt hier schon so ein bisschen im Hintergrund zu unserer Weihnachtsfolge. Was haben wir für Themen heute? Wir haben eine Hörerrückmeldung, zu der wir gerne ein bisschen was sagen möchten. Wir möchten aus gegebenen Anlass ein bisschen was über Reisen mit Tücken erzählen. Ein neuer Teil zu der Bildkomposition, zu unserer Reihe. Dann haben wir das Thema Kinder fotografieren. Das ist auch so ein ganz spezielles Thema. Dann hat Lightroom ein Update rausgebracht. Dazu möchten wir ein bisschen was erzählen. Die Gefahren von Online-Diensten und etwas über die neue Tokina-Linse. Und zum Schluss erzählen wir euch noch, was es mit dem Histogramm auf sich hat.
Ja, das ist ein umfangreiches Programm und wir starten gleich mit einer Hörerrückmeldung von Ronny. Ronny hat sich zurückgemeldet zum Thema GPS, Geotagging, und ich möchte euch kurz vorlesen, was er schreibt, ein interessanter Tipp. Hallo ihr drei, ich habe zum Thema GPS-Tracker noch einen Tipp für alle Kompaktkameranutzer. Und zwar nutze ich den iGUT-U GT100. Bei diesem Gerät lässt sich die Zeitspanne, alle wie viele Sekunden der Standpunkt aufgezeichnet wird, frei wählen. Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, alle 30 Sekunden oder zu Fuß alle 5 Minuten. Das kann zwischen einer Sekunde oder mehreren Stunden beliebig gewählt werden. Allerdings hält der Akku bei einer Aufzeichnung im Sekundentakt nur etwa 4,5 Stunden. Da dieser kleine, etwa Streichholzschachtelgroße GPS-Empfänger also von selbst aufzeichnet, kann er den ganzen Tag über an der Fototasche hängen und unbemerkt die Route aufzeichnen. Er ist gegen Staub und Wasser abgedichtet und lässt sich über einen Tastendruck starten oder abschalten. Die gespeicherten Positionsdaten werden nach der Fototour am PC, leider nicht für den Mac, mit den Daten aus der Kamera verbunden. Genau wie ihr in der Show das schon erklärt habt. Die mitgelieferte Software kann dann eine animierte Diashow erstellen, wo auf der Karte gezeigt wird, an welcher Stelle welches Foto entstanden ist. Und der Knaller ist der Preis. Für rund 45 Euro ist der GT100 bestellbar. Ja, Ronny, vielen Dank für den Tipp. Wir setzen auch den Link, den du uns geschickt hast, wo man dieses Gerät erwerben kann, in die Shownotes. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass die mitgelieferte Software die Daten nicht direkt in die Exif-Files des Bildes schreibt, sondern dass sie mittels dieser Software in ein allgemeingültiges Format für GPS-Daten exportiert werden kann und dass man dann zum Beispiel mit der Software, die kostenlos erhältlich ist, Fixfoto, die beiden Geotag-Daten und die Exif-Daten der Bilder zusammenbringen kann. Aber das ist ein kleiner Schritt und für 45 Euro ist das hochinteressant. Würde uns auch sehr interessieren, aber ohne Mac ist ein bisschen schwierig für uns.
Ja, deswegen habe ich auch eben schon so ein bisschen aufgeschnauft, leider wieder nicht für den Mac. Ich habe mir auch nochmal die Größe angeguckt, also die Höhe ist so wie so ein Streichholz auf dem Bild dargestellt und das ist auch wirklich dann sehr praktisch in Transport.
Zumindest mal eine coole Alternative, das zu probieren, weil es wirklich nicht viel Geld kostet und sich mal dem Thema Geotaggen nähern kann.
Genau.
Ja, dann bedanken wir uns bei dir noch für deine positive Rückmeldung zu unserem Podcast. Und du hattest die Frage gestellt, wie oft wir denn nun podcasten. Und unser Zeitbudget lässt leider nicht mehr zu als alle 2 Wochen. Die Folge sollte dann sonntags oder montags rauskommen. Und wenn wir mal viel Zeit haben, macht der Marek vielleicht mal ein Video von einer coolen Fotolocation dazwischen. Und ich wieder ein Screencast von Lightroom.
Genau, wo wir gerade schon bei dem Thema bedanken sind, möchten wir uns auch nochmal bei unseren Hörern bedanken, da wir jetzt so langsam die Tausender-Marke überschritten haben. Und ja, ich denke, das ist dann schon es wert, hier auch nochmal ein kleines Dankeschön zu sagen.
Das hat uns völlig überrascht, dass so viele von euch da draußen zuhören. Macht uns jetzt umso mehr Spaß, weiterzumachen, bleibt uns treu und wir werden uns bemühen, weiter interessante Themen zu sammeln. Und gleich schon mal hier der Aufruf, wenn ihr weitere Infos, Themen oder Tipps habt wie Ronny, dann immer melden. Wir versuchen, das einzubauen.
Ja, okay, dann kommen wir zu einem neuen Thema. Hat das ja eben schon angekündigt. kündigt Urlaub und seine Tücken. Ich hatte vor ein paar Tagen ein bisschen betrübliche Mitteilung bekommen von meiner Familie, wo sich ein paar Leute im Urlaub gerade befinden und die hatten auf dem Weg in den Urlaub, also sie waren mit dem Auto unterwegs oder sind mit dem Auto unterwegs und wurden in Spanien da irgendwo auf der Autobahn von anderen Verkehrsteilnehmern rausgewunken. Also die haben dann so wild gestikulierend Warnungen quasi ausgesprochen und gesagt, da ist irgendwas im Auto und mögen doch mal ranfahren. Ja, die haben das dann auch gemacht und sind dann ausgestiegen, hatten sich von diesen anderen Herrschaften das zeigen lassen und waren dann ein bisschen unvorsichtig und ja, in der Zwischenzeit haben dann andere Leute dann vorne das quasi das Auto ausgeräumt und haben sich dann an den Wertsachen zu bedient.
Und jetzt ist die Kamera weg.
Ja, unter anderem Kamera, Geld und so weiter. Also die haben zwar jetzt noch genügend andere Kreditkarten und so weiter und Bargeld dabei, aber das ist natürlich schon eine sehr ärgerliche Sache. Man hört das auch immer wieder, dass gerade in so Urlaubsregionen da Leute das ausnutzen und durch Tricks wie auch einen kleinen Unfall zu provozieren, also so einen kleinen Auffahrunfall oder sowas, dann die Leute aus dem Auto locken und dann eben dieses dann auszuräumen.
Ja, besonders ja, wenn man auch eine wertvolle Kameraausrüstung hat und das ist meistens ein bisschen größer und dann doch irgendwann zu erkennen, sollte man die auch nicht einfach auf dem Rücksitz liegen lassen in der Stadt, wenn das Auto nicht automatisch die Türen verschließt und man steht an der Ampel, wird einfach die Tür aufgerissen und die Tasche hinten raus geklaut und man hat überhaupt keine Chance, hinterherzukommen. Also muss man wirklich immer aufpassen, möglichst im Kofferraum, verschlossen, mit einer Abdeckung. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, seine Kameraausrüstung zu versichern. Da gibt es verschiedene Versicherungen. Wichtig ist, denke ich, immer, die darf niemals offen sichtbar und unbewacht irgendwo liegen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche versichern auch im Auto, sowieso im Hotelzimmer. Manche versichern bei Raub oder auch nicht. Das kommt immer auf die Klauseln der Versicherung an. Aber wenn man gut drauf aufpasst, gibt es Versicherungen, die dann das Restrisiko ganz gut abdecken können.
Genau, und das macht oder gibt einem dann schon so ein bisschen ein sicheres Gefühl, wenn man unterwegs ist und muss nicht immer die Ausrüstung dabei haben, sondern kann sie auch mal im Auto vielleicht im Kofferraum liegen lassen und weiß dann zumindest auch, wenn sie jetzt vielleicht geklaut wird und dann so das ein oder andere Bild noch drauf ist oder so, es ist zumindest versichert.
Wir haben auch eine Versicherung, wobei wir hatten noch nie einen Schadensfall. Das heißt, wir können nicht sagen, wie die Schadenregulierung ist. Wir haben aber schon öfters Ausrüstungsgegenstände ausgetauscht. Das hat immer ganz gut funktioniert. Und ihr könnt einfach mal schauen, ein Tipp ohne Gewehr. Es ist auch bekannt, es steht in vielen Internetforen, wird darüber diskutiert, positiv und negativ. P&P, Pergande und Pöte GmbH in Hamburg. Das ist aber nur der Versicherungsmakler. Könnt ihr einfach mal, wir setzen auch einen Link in die Shownotes, da könnt ihr mal schauen und da gibt es quasi ab 50 Euro eine Versicherung für eure Kamera. Je nachdem, wie teuer die Ausrüstung ist, steigt das dann und mit wie viel Selbstbeteiligung. Aber für die, die wirklich teure Ausrüstung haben und viel damit unterwegs sind, ist es sehr zu überlegen, so etwas zu machen.
Also ich kann das nur jetzt so von mir auch nochmal sagen, man fühlt sich wirklich sicherer. Also wenn ich vorher irgendwo unterwegs war und wollte die Ausrüstung dann nachher, vielleicht nach dem Shooting oder nach bei einem Einkauf oder so, dann will man sie ja nicht mitschleppen dann nochmal. Ne? Und man lässt sie schon sehr ungern nur im Auto, weil es gibt eben genügend kriminelle Menschen, die das dann ausnutzen. Und so kann man dann zumindest ruhigen Gewissens dann nochmal weiterziehen, auch wenn dann vielleicht für den Rest des Tages oder für den Rest des Urlaubs die Ausrüstung erstmal weg ist, aber zumindest hat man sie dann später wieder.
Ein Problem sind natürlich die Daten, die Bilder, die sind weg und man kann sich ja, wenn man das Notebook dabei hat, noch eine DVD-Sicherung machen und die hat man vielleicht nicht im Auto dabei, die liegt im Hotel. Oder man
da unbedingt drauf achten, dass das eben nicht zusammenliegt.
Ja, Aber wenn man nur reist oder im Wohnmobil ist, sind auch die Sicherungen, die man sowieso machen sollte, weil man muss ja die Karten wieder löschen, um sie neu zu benutzen. Und die Festplatte des Notebooks kann ja auch einen Geist aufgeben. Also eine DVD-Sicherung unterwegs ist nicht schlecht. Ich kenne auch Leute, die so Weltreisen machen, ein halbes Jahr unterwegs sind, die sichern immer auf DVD und schicken es per Päckchen nach Hause zu Muttern. Da sind die Dinger gut weg. Aber was noch eine Alternative wäre, hatten wir auch schon mal in einer der vorherigen Folgen besprochen, sind Online-Datendienste, wobei dazu braucht man eben im Hotel oder irgendwo in einem Internetcafé wirklich eine schnelle Leitung, um die wichtigsten Bilder einmal hochzuschieben. Und da gibt es verschiedene Dienste, die einen können das besser, die anderen das. Ich sag mal hier Carbonite oder Jungle Disk, Mosi oder eine Schweizer Firma Gigabank. Wir gehen jetzt nicht näher drauf ein. Wir setzen mal Links in die Shownotes zu den einzelnen Angeboten. Da kann man mal schauen. Wir werden das später sicherlich nochmal genauer besprechen.
Ja, so viel zu dem
Sicherheit,
Thema.
Nee, fällt mir gerade noch ein. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe diese Fototasche Slingshot von Lowe Pro. Und gerade wenn man die Kameraausrüstung am Mann trägt, und ich war letztes Wochenende wieder am Weihnachtsmarkt in Rodenburg, brechend voll. Und das Ding kann man halt ganz leicht nach vorne nehmen und hat alles unter Kontrolle. Ich habe damit ein sehr gutes Gefühl, weil ich alles sehe. Und wenn es eng wird, trage ich es halt in der U-Bahn oder auf so Märkten oder irgendwas, trage ich es vorne und habe damit einigermaßen was im Griff. Natürlich, wenn die mit zwei Leuten kommen und die es abreißen oder irgendwie das Band durchschneiden. Aber der kleine Gelegenheitsdieb ist erstmal abgeschreckt. Wer es wirklich haben will, kriegt es immer.
Das ist bei der Slingshot natürlich ganz ideal. Man kann es auch bei einer normalen Fototasche so machen, dass man sie einfach vor sich trägt und dann eben das Risiko ein bisschen zu minimieren. Also am Rücken ist sehr ungünstig, da hilft doch das beste Schloss nichts, weil dann kommen die Jungs an mit dem Messer und schlitzen dann seitlich rein. Ja, das bringt dann alles nichts. Kleiner Tipp noch, wenn ihr oder Geld und Scheckkarten und so weiter, vielleicht auch Flugtickets, wir haben das jetzt im letzten Urlaub so gemacht, wir haben solche Taschen, die man sich an den Gürtel macht und diese Tasche kann man dann in die Hose reinmachen. Also die hast du dann wirklich so unter der Hose und da kann dann auch eigentlich keiner ran und die sind stabil, das ist also auch kein Problem und auch vom Tragen her merkt man sie kaum, also lässt sich sehr bequem tragen und auch da hat man dann wirklich ein sicheres Gefühl, also gerade wenn ich jetzt so an diese eben beschriebene Geschichte zurückdenke, wo man da wirklich einfach nur mal kurz rausgeht oder so oder U-Bahn, wie du gerade gesagt hast, große Plätze, wo man dann wirklich Bedenken haben muss, wenn man da solche Sachen dann mit sich rumträgt und man will sie auch nicht irgendwo im Auto liegen lassen, dann ist das wirklich eine gute Alternative. Also wie gesagt, sollte ein kleiner Hinweis sein für euren Urlaub, damit das nicht so endet, wie das eben beschrieben der Fall war.
Soweit zum Thema Sicherheit. Und jetzt kommen wir zu einem unserer Lieblingsthemen zur Zeit der Bildkomposition. Heute mit dem Thema Rahmen.
Genau. Bildkomposition. Ich hoffe, ich habe letzte Woche nicht zu viele Leute mit der Mathematik erschreckt. Ich kann euch versichern, heute wird es völlig unmathematisch. Ja, wie gesagt, es geht um das Thema Rahmen und Kulissen, hat nichts mit Theater zu tun. Rahmen und Vordergrundkulissen lassen sich prima bei Landschaftsaufnahmen einsetzen. Und zwar im ganz Speziellen, wenn ihr große monotone Flächen habt, große monotone Farbflächen, zum Beispiel ein grauer Himmel, der einen großen Teil des Bildes einnimmt, weil er sich vielleicht durch eine Bergkette am rechten Rand nicht anders einbinden lässt. Oder ein diesiger Hintergrund, der hinten so ein bisschen mit den daneben stehenden Bergen verschmilzt, aber doch eine recht eintönige Kulisse darbietet.
Das heißt, in so einem Fall, wenn ich dich richtig verstehe, könnten wir dann da, wo der diesige eintönige Himmel ist, schauen, ob wir einen Baum hinbekommen im Vordergrund, der dieses Feld dann sinnvoll ausfüllt.
Genau. Man könnte zum Beispiel diesen Baum nutzen, um einige Äste so ein bisschen mit reinzubringen und das Ganze ein bisschen auszufüllen. Es könnte ein Tor sein oder ein Bogen. Ja, und das Ganze hilft auch, das Bild so ein bisschen dreidimensionaler zu machen. Es gibt dem Bild auch ein bisschen mehr Tiefe, weil der Abstand zwischen der Vordergrundkulisse und dem Subjekt oder dem Hintergrund auch nochmal klarer wird. Wie gesagt, man kann den Himmel zum Beispiel durch solche Äste aufwerten, aber genauso gibt es ja auch den Boden. Also es kann ja auch sein, dass wir jetzt eine große grüne Fläche haben, wie jetzt zum Beispiel einen Rasen oder sowas. Und auch da kann der Rahmen im Prinzip einen Sinn machen, indem man einfach von unten her mit reinbringen.
Ich überlege gerade nochmal, wenn wir sagen, wir fotografieren durch einen Bogen oder vielleicht durch ein großes Fenster oder sowas aus einem Raum raus, dann könnte es auch passieren, dass der Bogen oder das Fenster total schwarz wären, weil wir ja hinten auf die Landschaft belichten, da ist deutlich heller. Und dann müsste man hier vielleicht mit einem Blitz arbeiten, mit einem Aufhellblitz für den Vordergrund, sodass man nicht einen Scherenschnitt bekommt, sondern den Bogen tatsächlich, das alte Mauerwerk auch sieht.
Das kann durchaus Sinn machen, ja. Der Scherenschnitt kann natürlich irgendwie ein stilistisches Mittel sein, aber gerade wenn es dann darum geht, das Ganze zu verbinden, ist der Blitz mit Sicherheit ein gutes Mittel.
Da kann durchaus, ich meine, Aufsteckblitz ist immer besser, aber für sowas Nahes zum Aufhellen, da tut es auch mal der kleine Blitz in der Kamera drin.
Genau, ja. Zurück zum Boden. Wenn wir uns jetzt nochmal die Wiese vor Augen führen, die wieder viel Bild beansprucht, dann versucht doch einfach mal ein bisschen euch einen anderen Standpunkt zu suchen und vielleicht ein angrenzendes Blumenbeet mit einzubinden. Oder einen Zaun oder ein Gebüsch oder sowas, dass ihr einfach versucht, diese große Fläche ein bisschen mit Leben zu füllen. Das kann bei einem Acker, das Acker bietet sich auch immer prima an, durch diese Furchen und die Linien, das ist ja ein schönes Motiv. Da kann es dann auch durchaus mal spannend sein, so diese landwirtschaftlichen Gerätschaften da mit reinzubringen, dass man da vielleicht auch einen Teil mit ausfüllt. Ja, wenn ihr den Rahmen als Teil des Ganzen fotografiert, also wie du jetzt eben schon gesagt hast, du hast dieses Tor und willst vielleicht noch das dahinter angrenzende Schloss des Tores mit draufbringen, kann man ja jetzt entweder die Blende so einstellen, dass du das Tor vorne relativ unscharf hast und hinten den Rest scharf hast.
Ja.
Also das so ein bisschen verschwimmen lassen. Offene Blende und dann hast du vorne schön ein bisschen unscharf gestaltet. Macht in der Bildkomposition jetzt erstmal nicht so viel Sinn, weil, wie gesagt, das ist einfach ein Teil des Ganzen. Und als ein Teil des Ganzen sollte man es nachher auch sehen. Das heißt, wenn der Bogen einfach dazugehört, dann solltet ihr auch versuchen, diesen scharf darzustellen. Also eine Blende so ab Blende 11 oder sowas macht dann wirklich Sinn.
Wobei, wenn ich relativ nah an dem Torbogen stehe und sowieso einen Weitwinkel benutze, habe ich auch relativ früh eine hohe Schärfentiefe. Also das hängt an der Brennweite, sodass ich, wenn ich jetzt wirklich irgendwo schon ins extreme Weitwinkel gehe, 12, 15, 16 Millimeter an einer DX-Kamera, dann reicht mir der Blende 4 und ich habe quasi ab 2 Meter bis nach hinten alles scharf.
Genau. Wenn wir jetzt uns mal das genaue Gegenteil vorstellen, das heißt, wenn unser Rahmen oder die Kulisse unabhängig von unserem Subjekt ist, also ich stelle mir da jetzt wieder die Wiese vor mit einem dahinter angrenzenden Springbrunnen und wir haben davor ein paar Äste oder ein paar Blumen, die wir damit reinbringen, dann hat das nicht direkten Bezug zu dem Springbrunnen, der dahinter ist. Da kann es dann wiederum Sinn machen, dass man eben die Blende ein bisschen offener macht und dass man das so ein bisschen verschwommener darstellt. Das kann dann auch noch mal ein bisschen Tiefe in dem Bild bringen. Ja, aber allgemein sollte man dann aufpassen, dass dieser Rahmen oder diese Äste, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, nicht zu sehr in das Hauptmotiv reingelangen, also dass das nicht davon verdeckt wird und nicht davon ablenkt. Also es soll
nicht wie der Rahmen das Hauptmotiv sozusagen.
Genau, es soll immer noch der Rahmen bleiben und nicht reingehen. Also es soll einfach das Bild ein bisschen schmücken, aber nicht das Subjekt verdrängen. Aber ob jetzt scharf oder nicht scharf, das muss man einfach individuell wieder abwägen. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo das durchaus Sinn macht, wo man vielleicht gerade den Kontrast der Bauten ein bisschen rausarbeiten will. Das ist wie in allem, da muss man dann nochmal individuell abwägen. Allgemein versucht aber einfach immer mal euch geeignete Standpunkte zu suchen. Also nicht immer gleich den ersten Standort da zu nehmen, sondern schaut einfach mal, wo vielleicht geeignete Rahmen sind. Wo kann man dann vielleicht nochmal irgendwo draufsteigen? Wo kann man nochmal irgendwo in die Knie gehen, um die Blumen mit reinzubringen, um da noch ein bisschen was zu füllen? Schaut euch einfach mal um in der Landschaft.
Wir sind ja wirklich richtig faul geworden durch die Zoom-Objektive und es wird viel zu wenig gelaufen beim Fotografieren. Und früher, also ich habe es noch mit Festbrennweiten gelernt, das Fotografieren. Ich hatte eine 28er, 45 und 105 mm drei Festbrennweiten bei meiner ersten Spiegelreflexkamera. Und das hat einfach herausgefordert, sich zu bewegen und zu laufen. Und dabei sind einfach interessante Perspektiven entstanden.
Da vielleicht auch nochmal der Tipp einfach, Fotografieren lernt man nicht durch bloßes Lesen oder Hören der Fotopodcasts oder anderen Podcasts. Fotografieren lernt man dann erst, wenn man wirklich rausgeht und das hier Gehörte oder Gelesene auch anwendet.
Ja, und die Weihnachtsferien stehen bevor. Viel Zeit, etwas auszuprobieren.
Genau. Wir hatten ja schon das Thema Schnee und Weihnachtsmarkt. Also probiert es einfach mal aus und mein Tipp hierfür wäre noch, probiert zu unseren jeweiligen Tipps es einfach mal aus, eine kleine Fototour zu machen, einfach mal irgendwo, ganz egal, ohne vielleicht bei einem Spaziergang die Kamera mal mitnehmen und probiert bei der Tour mal so eine ganze Speicherkarte zu einem Thema zu füllen und versucht euch wirklich nur diesem Thema zu widmen, also nur goldener Schnitt, nur Drittelregel, nur Rahmen.
Was ich dabei auch ganz toll finde, falls ihr eine Festbrennweite habt, dann nehmt nur die Festbrennweite mit. Oder wenn ihr einen Zoom habt, dann einigt euch irgendwie auf eine Brennweite und probiert einfach mal damit zu arbeiten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht immer am Zoomring zu drehen.
Ihr werdet einfach merken, dass dadurch, dass ihr an diesem einen Thema eine lange Zeit arbeitet, dass das irgendwann euer Auge trainiert und dass das in gewissermaßen ein Automatismus irgendwann annimmt, wenn ihr die Motive heraussucht. Dann schaut ihr schon automatisch, ist da irgendwo ein Gebüsch, was ich mit reinarbeiten kann? Oder wie kann ich das Subjekt im Sucher positionieren? Es gibt dann einfach so ein bisschen Routine, zwischen der man dann variieren kann. Ja, zum Thema Rahmen kann man noch sagen, dass es Sinn macht, auch Kontraste innerhalb des Rahmens herauszuarbeiten. Also den dunklen Bogen, der vielleicht noch in Facetten zu erkennbar ist, also der nicht scherenschnittartig, wie du gerade gesagt hast, da ist mit dem hellen Hintergrund, den hellen Gemäuern dahinter zu verbinden.
Oder ein ganz altes Gemäuer mit moderner Architektur.
Genau, die Verbindung dazwischen zu schaffen, Farbkontraste zu bilden. Spielt da einfach mal ein bisschen und nutzt diesen Tipp, dass ihr einfach mal rausgeht und Bilder schießt. Und schickt uns einfach mal ein paar Bilder. Wir sind da ganz gespannt drauf und uns interessiert das einfach auch mal. Ja, dann kommen wir wieder zum nächsten Thema. Passt auch zur Weihnachtszeit. Und zwar das Fotografieren von Kindern.
Ja, das ist eigentlich...
Da kennst du dich als Papa ja ganz besonders aus, oder?
Ja, ist mein liebstes Hobby. Aber Kinderfotos, Kinderporträts, das war eigentlich der erste richtige Auftrag unserer Firma. Kannst du dich erinnern?
Stimmt, genau.
Damit haben wir es geschafft, auf die Beine zu kommen. Ja, Kinder zu fotografieren, das ist wirklich auf der einen Seite ganz leicht und auf der anderen Seite total schwierig. Wir haben hier, und da muss man einfach drauf eingehen an dem Punkt, ein paar Anforderungen an die Kameraausrüstung. Ganz einfache Kompaktkameras, die nicht sehr schnell sind, die eine hohe Verzögerung haben. Da wird man einfach bei Kinderfotos nicht sehr glücklich, es sei denn, die Kinder schlafen. Ein Wesensmerkmal von Kindern ist, dass sie sich nicht so optimal steuern lassen, dass sie tun, was sie wollen. und dass sie sich in der Regel schnell bewegen. Und hierfür braucht man dann eine Kamera, die schnell reagiert, und man braucht genügend Licht oder Brennweiten, Festbrennweiten oder Zooms, die halt eine sehr große Blendenöffnung haben, sodass wir mit dem vorhandenen Licht gut arbeiten, oder modernste neue Spiegelreflexkameras, die wirklich sehr wenig rauschen bei hohen ISO-Zahlen. Also hier brauchen wir einfach ein bisschen Technik, wenn wir das Optimale rausholen wollen.
Hast du deine Fotos bisher eher im Studio gemacht oder eher irgendwo draußen in Alltagssituationen?
Also unterschiedlich. Ich erinnere mich an unseren ersten Auftrag zurück. Das habe ich alles draußen gemacht, das war im Sommer. Super viel Licht, hat gut gepasst zu dem Thema, was wir hatten, und war prima. Mit langen Brennweiten den Hintergrund freigestellt, hat perfekt gesessen. Ich habe aber, glaube ich, die schönsten Bilder von meiner Tochter bisher im Studio-Setting gemacht, wobei ich das dann klein gehalten habe und bei uns in der Wohnung aufgebaut habe, sodass es in ihrer gewohnten Umgebung war und nicht im Studio. Da hat man das Licht halt viel besser im Griff und man kann die Hintergründe gut beeinflussen. Das hat auch seine Vorteile. Aber ich glaube, man kann in beiden Settings sehr, sehr gute Kinderfotos machen.
Für den Anfang kann man vielleicht sagen, dass es leichter ist, in so einer gewohnten Umgebung, wie du schon gesagt hast, die Aufnahmen zu machen, weil es dann das Kind erstmal davon ablenkt, von diesem ungewohnten Etwas, dass da jetzt jemand steht und mit der Kamera und mit der gar nicht weiß, was der jetzt vorhat, sondern
vor allem, wenn es ein Fremder ist, also wenn es nicht die eigenen Eltern sind. Ne?
Genau.
Sonst hat man, ich meine, die meisten Kinder kennen die kleinen Digitalkameras oder wenn der Vater das Fotohobby hat, auch die großen. Aber wenn ihr fremde Kinder fotografiert, ist das besonders wichtig.
Ja, und da, denke ich, kann man ganz besonders sagen, dass es dann darauf ankommt, auch die Eltern mit einzubinden, damit man eben diesen fremden Faktor ein bisschen dadurch ausgleicht. Versucht die Eltern mit ins Boot zu holen, ein bisschen mit dem Kind zu spielen, oder zum Teil bei ganz jungen Kindern haben wir es dann auch schon so gemacht, dass sie sich dahinter stellen in einem einfarbigen Hintergrund und wir das dann ein Stück weit rausgeschnitten haben. Lässt sich auch machen.
Macht aber viel Arbeit.
Macht viel Arbeit, ja. Da macht es dann auch Sinn, dass das so von den Kleidern so die gleiche Farbe hat. Aber vielleicht auch so neben dem Hintergrund sich aufzustellen, das macht schon Sinn. Also versucht die Eltern da wirklich mit einzubinden und bringt euch viel Zeit mit.
Genau, man braucht Zeit. Und gut ist es am Anfang eigentlich, mit den Kindern vielleicht ohne Kamera zu spielen oder einfach Kontakt aufzunehmen, sodass sie Vertrauen zu einem haben und sich am Anfang erstmal auf ihre Welt einzulassen. Die wichtigste und goldenste Regel für die Kinderfotografie ist, ihr müsst euch auf ihre Höhe begeben, auf ihre Ebene. Man kann manchmal mit Absicht das Stilelement haben, dass man von oben nach unten oder von unten nach oben ein Kind anfotografiert, das dann ganz gezielt. Aber um ein authentisches Porträt von einem Kind zu bekommen, musst du quasi auf Augenhöhe sein oder auf der Höhe des Kindes.
Auf Krabbelhöhe.
Das hat zwei wichtige Aspekte. Einmal fühlt sich das Kind sicherer, wenn ihr auf deren Augenhöhe geht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst immer nach oben einen viel, viel doppelt so großen Menschen angucken. Das schüchtert euch ein, das macht euch nicht locker, das macht euch nicht frei. Also Augenhöhe stärkt das Selbstvertrauen des Kindes. Und die Perspektive ist für uns dann natürlich. Also wir sind es gewohnt, bei guten Porträts oder bei normalen Porträts auf Augenhöhe zu sein, Menschen zu begegnen. Man sagt das ja auch auf Augenhöhe. Und wenn man nicht einen besonderen Zweck verfolgt, ist das die Standardperspektive, die uns sehr gewohnt und sehr vertraut vorkommt.
Ja, und um Vertrauen zu schaffen, kann es auch Sinn machen, eben so dieses fremde Ding ein bisschen mehr mit einzubinden und mit dem fremden Ding mal sich die Kamera und das Kind ab und zu mal draufschauen zu lassen, also hinten auf das Display draufschauen zu lassen und zeigen, was man da gerade macht.
Oder wenn das Kind schon ein bisschen größer ist, auch mal ein Bild machen lassen, mal die Positionen tauschen, mal selbst vor die Kamera gehen?
Das ist ein ganz besonderer Trick. Also das hatte ich auch bei einem Kindershooting mal gehabt, der hat sich komplett verweigert, bis wir uns irgendwann hingesetzt haben und haben dann das Haustier zusammen fotografiert. Irgendwie 4, 5 Fotos von dem Haustier und das fand so klasse und danach ging das völlig reibungslos.
Ja, man muss sich wirklich auf die Kinder einlassen und in ihre Welt gehen, um schöne, aussagekräftige Fotos von ihnen zu bekommen. Es gibt noch eine Möglichkeit der Beobachterperspektive oder Position. Also manchmal sind Kinderbilder auch wunderschön, wenn ihr draußen unterwegs seid, ihr habt ein langes Tele und euer Kind spielt im Sandkasten, ganz gedankenversunken. Und ihr seid einfach so weit weg mit dem Tele, dass ihr es nicht stört. Da kann man auch wunderschöne Aufnahmen machen. Aber das sind andere Arten von Aufnahmen ohne Interaktion. Aber wie gesagt, kann auch wirklich super schön sein. Nur wenn ihr in Interaktion mit den Kindern treten wollt, wenn ihr was Knalliges haben wollt, wenn ihr den Blick in die Kamera haben wollt, dann müsst ihr euch auch mit ihnen beschäftigen. Zur Technik nochmal, so ein Tipp. Also Minimum 1/125 an Belichtungszeit. Das sichert euch so ein bisschen gegen Bewegung ab. Wobei ein 250 wäre deutlich besser. Aber ihr müsst schauen, was ihr Licht habt. ISO-Zahlen hochdrehen, Blende auf. Wobei Blende auf. Bei einem bewegten Kind ist dann auch wieder schwierig, goldene Regel, die Augen müssen scharf sein, alles andere ist unerheblich, nur wenn ihr die Blende auf 2,8 oder 3,5, 4,5, je nachdem was ihr habt, auftritt, habt ihr eine sehr geringe Schärfentiefe und damit ist vielleicht die Nase scharf und nicht die Augen und das stört am ganzen Kinderbild oder am Kinderporträt.
Das komplette Bild dann irgendwie unscharf, ja.
Aber da gibt es auch eine goldene Regel, ganz kurz. Bilder.
Ich wollte es gerade sagen, so in alten Fotobüchern liest man, gute Kinderbilder kann man dann eigentlich nur machen, wenn man auch bereit ist, genug Film zu verschießen. Das gehört ja Gott sei Dank mittlerweile auch der Vergangenheit an, wobei das analoge Fotografieren immer noch seinen Reiz hat. Aber wie du schon gesagt hast, Bilder. Also da könnt ihr richtig, richtig knipsen. Was auch noch ein Trick ist, lasst die Kinder einfach mal ein bisschen schauspielern. Also in jedem Kind wohnt so ein kleiner, natürlicher Schauspieler und versucht den mal irgendwie rauszukitzeln. Am einfachsten geht das dadurch, dass ihr einfach mal so einen Grimassenwettbewerb irgendwie veranstaltet und einfach mal so ein paar Grimassen schneiden lasst. Und dadurch wird das Kind auch ein bisschen lockerer. Vielleicht hat man da auch schon ein paar Fotos dabei. Und ja, es ein netter Trick, um ein bisschen warm zu werden.
Ja, so viel zum Kinderfotografieren, meinem liebsten Thema. Und jetzt gerade über die Feiertage ist viel Zeit. Vielleicht gibt es eine neue Kamera oder ihr habt eine Kamera und da kann man das Weitlicht zu Hause testen und ausprobieren.
Ich wollte gerade noch sagen, jetzt zu der Weihnachtszeit, die leuchtenden Augen der Kinder vorm Weihnachtsbaum im Geschenk.
Ich freue mich schon. Ja, kommen wir wieder zu einem technischen Thema. Photoshop Lightroom, das Programm unserer Wahl, um Bilder zu katalogisieren, sortieren, organisieren, zu bearbeiten und auszudrucken, hat ein kleines Update herausgebracht. Bisher war die Version 2.1 die aktuelle. Seit gestern gibt es die Version 2.2. Ich habe sie auf dem Mac installiert und es funktioniert soweit. Ich habe es noch nicht unter Hochdrucktest probiert, aber ich habe keine Fehler soweit gesehen. Es läuft alles einwandfrei. Auf meinem Windows-Rechner, welcher mein Arbeitsrechner für die Firma ist, habe ich es noch sicherheitshalber noch nicht installiert. Da warte ich noch mal ein paar Tage, um in den Foren zu gucken, aber bis jetzt habe ich auch nichts gelesen. Ja, was bringt das Update? Hauptsächlich behebt es Fehler, vermindert einige Abstürze und macht einige Funktionen schneller. Das kann man alles auf der Adobe-Seite nachlesen. Wir setzen auch die Links für das Update hinein, sodass ihr dort draufklicken könnt. Und da gibt es gleich auch eine README dazu, wo alles drinsteht. Wesentlich ist, dass Lightroom 2.2 jetzt mit der gleichen RAW-Engine arbeitet wie Kamera RAW 5.2. sodass die beiden wieder untereinander kompatibel sind. Wenn ihr die Daten in die Sidecar-Files speichert, kann der eine, also zum Beispiel in Photoshop oder in Lightroom, gegenseitig auf die Bearbeitungen zugreifen. Was sich auch geändert hat, es werden neue Kameras unterstützt, und zwar die Canon EOS 5D Mark II, ganz wichtig, und die Canon PowerShot G10, sowie von Panasonic die DMC G1, DMC FX 150, DMC FZ 28, DMC LX 3 und von Leica die D-Lux 4. Als einzige Neuerung, soweit wie ich das gesehen habe, hat Adobe die Auswahl von Kameraprofilen im Entwicklungsmodul eingebaut. Ihr kennt das von euren Kameras, dass ihr bestimmte Modi bei der Aufnahme von JPEG-Bildern einstellen könnt, zum Beispiel kräftige Farben oder verschiedene andere Modi, und diese werden dann oft von den RAW-Convertern der Firmen auch wieder aufgegriffen, sodass man das RAW möglichst in diesem Stil entwickeln lassen kann. Und das hat Adobe sozusagen nachgebaut. Das gab es die ganze Zeit als Beta, jetzt ist es integriert. Und ihr könnt, wenn Adobe eure Kamera unterstützt, bestimmte Profile eben von vornherein einstellen, und das Bild ist dann einfach höher gesättigt oder ist optimiert für Porträt, optimiert für Landschaft. Das hängt aber an der Firma der Kamera ab, was die so in ihren Kameras eingebaut haben oder in ihren eigenen RAW-Convertern. Sehr interessant. Für unsere Fuji habe ich da nichts gefunden, aber die Nikon funktioniert prima.
Dann bleiben wir doch gleich beim Thema Technik. Es gibt ja diverse Online-Dienste, in denen man seine Bilder hochladen kann. Ich sage jetzt nochmal Flickr, SmugMug, Foto-Community, Facebook und so weiter, wo man überall seine Bilder reinladen kann.
Was sehr schön ist, wenn man sie Verwandtschaft und so zeigen will, wie die Tochter wieder gewachsen ist oder sowas.
Genau. Aber all das birgt auch gewisse Gefahren.
Das ist vielen Leuten nicht so bewusst, aber man muss das in einer Gesamtsicht auf das Internet sehen und was wir heutzutage alles im Internet machen. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist super klasse, die Tante in Amerika kann sehen, wie das Kind wächst und, oder ihr könnt eure schönsten Urlaubsbilder hochstellen. Aber ihr macht euch damit ein Stück öffentlich, und man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass im Internet auf gigantischem Maße Daten gesammelt werden. Mit dem Ziel, Nutzerprofile oder überhaupt Profile von Menschen zu erstellen.
Man hat das ja jetzt kürzlich erst wieder in den Medien gesehen, was mit diesen Profilen der Kreditkarten da angestellt wird. Wo es gar nicht darum ging, dann nachher noch was damit zu machen, sondern überhaupt nur die Profile der Leute nachzuvollziehen.
Ja, und was sagen jetzt nun Fotos über euch aus? Bleiben wir mal bei Flickr, einer der größten Communities. Wenn ihr einfach nur die Bilder hochstellt, können es alle Leute auf der Welt sehen. Und man kann relativ leicht ein Bewegungsprofil erstellen, wenn man die Locations kennt, die ihr fotografiert habt, wenn das bekannt ist. Man weiß zumindest, wenn ihr eure EXIF-Daten nicht gelöscht habt, wann ihr wie viel Uhr ihr das Bild aufgenommen habt, an welchem Datum ihr das Bild aufgenommen habt.
Geotagging mittlerweile auch wo?
Genau, ich meine, wenn du den Eiffelturm fotografiert hast, weiß man es auch so. Aber ansonsten, wenn ihr, was wir ja vorher besprochen haben und was auch ziemlich interessant ist, Geotagging, aber wenn ihr das da reinstellt, ja, ihr macht quasi ein Bewegungsprofil von euch im Internet, was zwar nicht sehr dicht ist, weil ihr ja nicht ständig Bilder hochstellt, aber es sagt was über euch aus. Spannend wird das immer nur, wenn diese Daten halt zusammengeführt werden. Nehmen wir nochmal an, ihr habt ein Google Mail Account. Und von Google ist bekannt, dass sie die Inhalte der Mails filtern und Profile von euch erstellen. Die wissen dann schon mal, wo ihr wohnt, wann ihr Geburtstag habt und so, weil irgendwann wurde es eine Mail, ihr habt herzlichen Glückwunsch und ihr habt eure Adresse weitergeschickt und, welche Freunde, was auch immer. Es werden Profile erstellt, die können sie zusammen mit den Sachen, die ihr fotografiert, mit Vorlieben von Orten, wo ihr wart, zu interessanten Profilen zusammenstellen, und vielleicht interessiert sich irgendwann mal der Chef dafür, weil ihr wart eigentlich krank, aber dummerweise habt ihr an dem Tag ein Foto gemacht und hochgestellt und ihr wart gar nicht krank, was auch immer, selber schuld, aber dadurch sind schon einige Sachen aufgedeckt worden oder bewiesen worden, wo Leute einfach unvorsichtig waren. Und es bewegt sich alles mehr ins Internet, Facebook, es werden unheimlich viele private Daten freigegeben, da gibt es auch eine Bildergalerie. Man kann also ohne Personalaufwand nur mit technischen Möglichkeiten das Internet auslesen und Informationen zusammentragen und ziemlich viele Sachen von euch herauskriegen. Deshalb, wenn ihr Bilder hochladet, nutzt die Option, sie nur für bestimmte Leute freizugeben, die ihr kennt. Immer dann, wenn sie aussagekräftig oder privat sind. Ladet diese Leute ein. Ihr könnt das zum Beispiel bei Flickr machen und könnt sagen, nur der oder der darf das Bild angucken und damit seid ihr schon mal ein wenig abgesichert.
Ja, dann könnt ihr zum Beispiel über Lightroom oder andere Programme auch die Option nutzen, dass ihr die EXIF-Daten komplett rausnehmt, um das eben ein Stück weit sicherer zu machen.
Ja, und bei so Communities müsst ihr euch einfach gut überlegen, was wollt ihr von euch preisgeben. Das Internet wird niemals etwas vergessen, es wird alles dokumentiert, es wird alles gesammelt und es lässt sich, wie gesagt, wirklich relativ leicht, vor allem für große Firmen, zusammenführen und ja, weiß nicht, ob das so gut ist. Ein anderer Aspekt dieser Online-Dienste ist noch, dass viele Bilder einfach geklaut werden und von anderen genutzt werden, teilweise auch kommerziell genutzt werden, obwohl ihr die Urheberrechte daran habt und die Bilder gar nicht freigegeben habt. Hier kann man ein wenig vorbauen, indem man in relativ schlechter Qualität die Bilder hochlädt. Also ich sage jetzt mal nur für den Internetgebrauch, sodass man es schon mal drucktechnisch nicht mehr gebrauchen kann. Da wäre das Wichtigste, dass ihr sie in einer geringen DPI-Auflösung hochladet, so dass sie am Monitor ordentlich zu sehen sind, 72 DPI, aber auf einem Ausdruck dann einfach nicht mehr so gut aussehen. Und dass man die Bilder eigentlich auch nicht größer macht als in der langen Kante 640 oder 800 Bildpunkte. So kann man sie auf dem Monitor recht angenehm betrachten, aber außerhalb des Internets kann man sie nicht gut verwenden. Im Internet natürlich immer noch weiter, aber gut, es ist auch ein gewisses Risiko, wenn man es reinsetzt. Aber ihr solltet euch genau überlegen, was einmal da drin ist, kriegt ihr nie wieder raus und es schwirrt in der Welt herum.
Genau. Da helfen dann auch so Sachen wie Wasserzeichen nur wenig, es sei denn, man macht das dann wirklich quer über das Bild, was dann aber auch den Nachteil hat, dass es für den Betrachter dann auch wieder uninteressant wird, wenn man dann eben das Bild vom Töchterchen dann irgendwie den Enkeln zeigen will oder so. Aber so Wasserzeichen am Rand sind dann auch irgendwo schnell wegkopiert oder weggeschnitten. Macht dann oft auch nicht so viel Sinn. Pokina hat was Neues rausgebracht.
Nicht ganz neu, sondern was Altes neu gemacht. Ja, Pokina hat ein recht beliebtes Weitwinkel-Zoom für Digital-Spiegelreflexkameras im Crop-Format.
Wir nutzen das auch und
sind sehr zufrieden damit.
Sehr begeistert davon.
Das ist das Pokina ATX 124 Pro. Und das hat eine Brennweite von 12 bis 24 Millimeter.
So ein richtig schönes Weitwinkel.
Ja, das ist einigermaßen erschwinglich, hat eine durchgängige Blende von 4. Und ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gut an dem Objektiv. Wir benutzen es beide auch im Einsatz immer wieder. Und es hat schon einiges mitmachen müssen. Wir sind eigentlich zufrieden. Es hat klar... Beim Objektiv dieser Bauart hat es in den Rändern wenig Schärfe, wenn man nicht abblendet, wenn man Offenblenden arbeitet. Es hat ein paar Probleme mit chromatischen Aberrationen, aber für den Preis und für die Leistung, die es bringt, ist es echt zu empfehlen. Es hat uns bis jetzt nie im Stich gelassen, es hat gut funktioniert und jetzt hat Pokina eben eine überarbeitete Version herausgebracht, wo die Vergütung der Linsen verbessert wurde, was zu einer besseren Bildqualität führt. Und vor allem für Nikon-Objektive gibt es jetzt dieses Objektiv auch mit eingebautem Motor, sodass nicht zwingend ein Motor in der Kamera sein muss, denn das war bei Nikon bisher immer, aber mit D40 oder D60 wurde das aus Kostengründen in den Kameras eingespart, und wenn die Objektive dann keinen Motor haben, dann kann man sie daran nicht im Autofokusbetrieb verwenden. Das wurde jetzt nachgerüstet, das gibt es für Canon und Nikon Kameras im Crop-Format und soll für Nikon noch im Dezember diesen Jahres lieferbar sein und für Canon dann im Januar oder Februar. Und der unverbindliche Verkaufspreis, die Empfehlung, liegt bei 650 Euro. Aber da wird es im Straßenpreis schnell runtergehen. Wir setzen euch mal einen Link zu dem Objektiv rein, weil wer sich für Weitwinkel in der Crop-Format-Kamerawelt interessiert und bei Canon und Nikon ist, das ist ein schönes, empfehlenswertes Objektiv.
Ja, wie kann man bei einem Foto draußen, wenn man unterwegs ist und keine gute Sicht auf den auf das Display hat, schnell erkennen, ob das Bild gut belichtet ist, oder wie kann man später auf dem Rechner noch den Helligkeitsverlauf gut erkennen?
Ich würde sagen, das Histogramm.
Genau. Ja, das Histogramm ist ja, wenn man vielleicht so das erste Mal einen Blick drauf wirkt, irgendwie ein gibt es viele Fragezeichen. Was ist ein Histogramm?
Ja, betrachten wir uns das erstmal ganz technisch. Dann ist es eine grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung von einzelnen Messwerten. Das heißt, in der Bildbearbeitung ist das, stellt ein Histogramm die Grauwerte eines einzelnen Bildpunktes dar. So, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also, es ist eigentlich ein Koordinatensystem mit der waagerechten X-Achse, wo wir im Nullpunkt oder auch ganz links sozusagen auf der Achse das zeichnungslos schwarz haben und ganz rechts auf der Achse das zeichnungslos weiß. Das heißt, es ist ein Verlauf der Helligkeit aller möglichen Helligkeitswerte, die in einem Bild vorkommen können. Auf der Y-Achse.
Das heißt, so bildhaft beschrieben, wenn ich jemanden vor einer Lampe fotografiere mit einem schwarzen Pullover, dann habe ich links auf der Achse den schwarzen Pullover, der vielleicht bedingt durch das Licht von hinten zeichnungsfrei drauf ist. Und die Glühlampe innerhalb der Lampe, die wird dann ganz rechts irgendwo dargestellt. Also zumindest die Helligkeit.
Ja, deren Helligkeit findet man dort im Histogramm wieder. Und die Achse nach oben, die Y-Achse sozusagen, sagt nur was über die Häufigkeit aus. Ja? Das heißt, wenn ich ein Bild mit sehr viel dunklen Bildeinheiten habe, dann liegt ein Bauch in diesem Histogramm, eine große Fläche, eher auf der linken Seite. Habe ich ein Bild mit vielen hellen Anteilen, dann liegt der Bauch oder die Fläche des Histogramms, wenn man es als Fläche betrachtet, mehr auf der rechten Seite. Ja? Rein technisch gesehen ist ein Bild, was eine Häufigkeitsverteilung hat, die sich hauptsächlich in der Mitte mit vielleicht einem kleinen Hang nach links ins Dunkle auszeichnet, technisch gesehen sauber belichtet. Ob man das immer haben möchte, ist die nächste Frage. Denn wenn ich einen Sonnenuntergang fotografiere, habe ich ein extremes Licht und da kann ich keine gleichmäßige Helligkeitsverteilung haben.
Man kann aber sagen, wenn man sich nicht sicher ist, und das ist ja, wenn man draußen unterwegs ist und wirft so den ersten Blick auf das Display, ist das ja hin und wieder so. Die Frage, ist das jetzt noch richtig belichtet oder ist es schon überbelichtet? Dann hilft so dieser Blick mal kurz auf das Histogramm. Das lässt sich ja oft mit einer einfachen Tastenkombination oder mit einer einfachen Einstellung in der Kamera kurz mal sichten. Wenn das dann wirklich der Bauch, sag ich mal, auf der rechten Seite im Weiß hängt, dann kann man sich schon sehr sicher sein, dass das dann überbelichtet ist.
Ja, die meisten, also alle Spiegelreflexkameras haben das und viele bessere Kompaktkameras eben auch.
Arbeiten zum Teil sogar schon mit Live-Histogrammen.
Also ja, dass man schon auf dem Display bei der Aufnahme sehen kann, wie sich das verändert, wenn man die Kameraposition bewegt oder einen Ausschnitt verändert. Ja. Und man muss noch, es gibt noch zwei unterschiedliche Darstellungsarten. Das reine sozusagen ja Helligkeits- oder Intensitätswerte-Histogramm, das dann nur die gemittelte Helligkeit über alle Farbkanäle darstellt. Und manche Kameras zeigen eben noch die einzelnen Farbkanäle mit einem extra Histogramm an. Das liegt dann alles übereinander, sieht ein bisschen bunt aus. Oder man kann es einzeln einstellen, je nach Kamera. Und da kann man manchmal sehen, dass zum Beispiel der Rotkanal überbelichtet ist und der Blau hingegen unterbelichtet ist. Und dann kann man noch an der Bildkomposition arbeiten. Oder hilfreich ist es später vor allem in der Nachbearbeitung, wenn man die einzelnen Kanäle sehen kann, wo die Überbelichtung ist, weil zum Beispiel in Lightroom man sehr gut einzelne Farbkanäle in ihrer Helligkeit oder einzelne Farben in ihrer Helligkeit beeinflussen kann, sodass man nicht das ganze Bild dunkler macht, sondern das tatsächliche, die tatsächlichen Bereiche, die überbelichtet sind an dem Punkt. Das Histogramm gibt sicherlich nochmal eine extra Folge. Wir haben es hier mal eingeführt, weil wir werden immer mal wieder davon erzählen, so dass ihr mal so ein Grundverständnis davon habt. Man kann auf einem Histogramm sehen, oder ein Histogramm sagt etwas über die Helligkeitsverteilung im Bild aus, ob es krass unterbelichtet, krass überbelichtet ist oder einigermaßen richtig liegt, je nachdem, welche Aufnahmesituation man hat. Schaut es euch einfach mal an, beobachtet es mal, guckt mal in Lightroom oder viele andere Programme haben das auch, zeigen das Histogramm an. Und wir werden auch mal gezielt darauf eingehen, wie man das in der Bildbearbeitung nachher auch in der Nachbearbeitung sinnvoll einsetzen kann.
Ja, du hast vorhin erzählt, du hast dir schon dein eigenes Weihnachtsgeschenk gekauft.
Ja, ich bin heute schwach geworden. Ich war im...
Warst du am Nordpol gewesen?
Nee, ich war im Apple-Laden. Und weil ich mir eine größere Festplatte ins Notebook einbauen lassen will. Und da habe ich was gesehen, worauf ich schon lange... Lust habe, und zwar ein kleines Grafiktablett. Ich wollte nicht gleich die Investition für ein großes ausgeben, weil ich will es erstmal testen und ich arbeite nicht so viel in Photoshop, ich arbeite sehr viel mit Lightroom, ich mache nicht so viel Freistellungsarbeiten, wo sowas gern auch benutzt wird und sehr sinnvoll ist, aber man kann es in der Bildbearbeitung eigentlich immer gut einsetzen. Und ich habe mich mal für ein Einstiegsgerät entschieden, das Bamboo Fun von Wacom. Habe das heute bestellt und werde beim nächsten Mal einen ersten kleinen Bericht geben, wie es ist, und dann nochmal später einen ausführlichen Bericht, wie sich das in der Bildbearbeitung einsetzen lässt.
Dann sind wir gespannt.
Ja, und an der Stelle möchte ich mal schöne Grüße an unseren Hörer Daniel richten, von ganz am Anfang. Und herzlichen,
das war der die Kamera im Meer versenkt hat.
Genau der. Und herzlichen Glückwunsch zur neuen D60. Und wir haben die ersten Bilder gesehen in deiner Online-Galerie. Gefallen uns super und viel Spaß. Mach weiter, tolle Fotos. Es ist das beste Hobby der Welt.
Und halt dich vom Wasser fern.
Ja.
Oder häng sie zumindest in so einem Hals oder sowas.
Ja, Marek, wir kommen zum Schluss. Aber eins haben wir noch. Wenn ich, heute denke ich ab und zu mal gern zurück an unseren ersten richtig guten Fotoauftrag, aber wenn ich zurückdenke, wie ich dich zum Thema Fotografieren kennengelernt habe, und das ist schon länger her, du warst damals mit einer 300D von Canon unterwegs, wo ich dich sehr beneidet habe darum. Ich hatte eine Olympus C8080, das ist ein paar Jährchen her, und wir haben zusammen einen Fotoworkshop gemacht. Und eigentlich hat sich das beibehalten über die Jahre. Bevor wir zusammen eine kleine Fotoagentur gegründet haben, haben wir eigentlich Fotoworkshops gemacht. Und bisher sind wir irgendwie immer gebucht worden von anderen Leuten, von Firmen, von Schulen, was auch immer, und haben dort unsere Workshops gemacht. Und jetzt haben wir eigentlich erstmalig mit unserem Studio die Möglichkeit, unseren eigenen Rahmen zu gestalten und unser eigenes Angebot zu machen.
Wir haben den Platz und haben auch die Möglichkeiten, bedingt durch das Studio uns da richtig auszubreiten und in allen Richtungen da was anzubieten. Und genau das möchten wir jetzt machen.
Genau, wir haben noch keinen festen Termin, aber es wird März voraussichtlich. Wir haben hier aus unserem Umfeld schon etliche Anfragen, deswegen richten wir das jetzt im Moment auch ein. Wir wollen einen Samstagsworkshop machen zum Thema Fotografieren. März ist coole Studiozeit, egal wie das Wetter draußen ist. Wir können arbeiten, wie wir wollen. Wir haben auf jeden Fall zwei unabhängige Anlagen in unserem Studio.
Setups.
Genau, wo zwei Gruppen arbeiten können, sodass für jeden immer genug Ausprobiermöglichkeiten vorhanden sind. Und wir haben dann noch eine kleine Workshop-Area, wo wir ein bisschen Bildbearbeitung machen. Und so, dass wir eigentlich in so einem Tagesworkshop ziemlich vielen Leuten gerecht werden können. Können Fortgeschrittene und Einsteigergruppen machen. Ihr könnt mit Kompaktkameras oder mit Spiegelreflexkameras teilnehmen, wenn ihr Lust habt. Merkt euch das mal vor, März, und wir werden aber das noch alles genau erklären in einer der nächsten Folgen.
Ja, so viel für heute. Bleibt uns noch, euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Viele schöne Fotos vom Christbaum, am Weihnachtsmarkt, Spaziergang. Und ja, wir werden uns dann in 2 Wochen wieder hören, wenn ihr mögt. Und wie immer der Aufruf, schreibt, wenn euch irgendwas gefallen oder nicht gefallen hat, wenn ihr Vorschläge oder Themen habt, an unsere, ja, entweder direkt auf der Seite einen Kommentar oder an unsere Mailadresse info@fotopodcast.de. Bis dahin, schöne Weihnachten und tschüss.
Gesegnete Weihnacht, bis dann.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.